Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM. Heute mit Rainer Markus Walter und einer weiteren Folge unserer Reihe Die beste Droge der Stadt, in der wir Menschen porträtieren, die allesamt zwei Gemeinsamkeiten haben, ihre Liebe zum Theater und den Arbeitsplatz, das Theater Ulm. Heute begrüßen wir Gunter Nickels, der in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum am Theater Ulm feiert. Der vielseitige Schauspieler, der kann irgendwie einfach alles, ob Cyrano de Bergerac oder Erwin Rommel, ob Puppenspieler Srulik im Ghetto oder Gildo, der kiffende Kneipier im Herrengedeck. Und selbst in Frauenkleider als Mausi in die Elchjagd oder als Jerry respektive Dorfe in Sugar, manche mögen es heiß, macht er eine gute Figur. Er ist heute ganz normal angezogen, hat keine Frauenklamotten angezogen. Wunderschönen guten Tag, Gunter.
Hallo, grüße
dich. Gunter, kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Tag in Ulm erinnern? Oder an die erste Zeit?
An meinen ersten Tag in Ulm erinnere ich mich gut. Ja? Es lag Schnee, es war im Februar, glaube ich. Ich habe hier vorgesprochen. Und es war bedeckt, es war neblig, so wie man das aus Ulm kennt oder wie das die Leute auch gesagt haben. Ich habe vorgesprochen, es lief ganz gut und dann habe ich gedacht, jetzt bist du schon mal da, jetzt gehst du runter an die Donau und guckst dir ein bisschen Süddeutschland an. Ich kam aus Hannover. Und dann habe ich gefragt, wo es lang geht zur Donau und dann bin ich da hingelaufen und habe gedacht, ach Gott, ich habe gedacht, das ist ein Fluss, da schwimmen ja Enten drauf und Schwäne und das fließt ja überhaupt nicht. Und dann bin ich zurückgelaufen in die Stadt, an einem total schrägen Turm vorbeigekommen. Und dachte, naja, aber hübsch ist es schon.
Und tatsächlich bist du dann genommen worden und dann auch geblieben.
Geblieben, 10 Jahre.
10 Jahre ist das her. Über die Zeit davor und natürlich auch über diese 10 Jahre, über das wollen wir in den nächsten 60 Minuten hier bei der Plattform mit dir reden. Ich habe dich gebeten, heute auch selber Musik mitzubringen und das hast du liebenswerterweise auch getan. Als erstes hast du ein Beatles-Stück rausgezogen, hast du mir gesagt. Warum denn das?
A Hard Day's Night von den Beatles. Album ist 1964 rausgekommen und ich bin auch 1964 rausgekommen. Da dachte ich, das passt doch, auch weil das Lied A Hard Day's Night in einer Produktion mitgespielt hat, nämlich Nichts von Jan Teller in dieser Spielzeit.
Okay. Die Beatles, Hard Day's Night, hast du rausgesucht, Gunter. Heute bei uns zu Gast in der Theater Ulm-Plattform ist der Schauspieler Gunter. Sag mal, Gunter Nickels oder Nickels?
Nickels.
Nickels, wird schon betont, ne? Ja. Ich wäre mir also nicht so ganz. Sag mal, wo kommst du eigentlich ursprünglich her?
Ich bin geboren in Kaiserslautern, das ist in Rheinland-Pfalz. Und da hatte ich auch eine glückliche Kindheit. Da war ich bis zur Schule, habe ich Zivildienst gemacht und hab rumgejobbt dann nach der Schule.
Zivildienst aus Überzeugung oder aus, ich habe keinen Bock.
Schon aus Überzeugung, ja.
Wo bist denn da gelandet damals?
Ich war damals beim Studentenwerk in Kaiserslautern, eingeteilt zur Betreuung behinderter Studenten, die gab es aber nicht, drum habe ich 20 Monate lang im Lager gearbeitet.
Das ist interessant, also behinderte Studenten gab es nicht und du bist
gerade bei diesem Stellen, Job, oder? Die haben halt die Stellen damals bewilligt bekommen für Zivildienstleistende, um behinderte Studenten zu betreuen, damit die mit ihren Rollstühlen über die Schwellen kommen, aber wir waren viele Zivildienstleistende und es gab viel Arbeit beim Studentenwerk und wir sind dann im Lager eingesetzt worden, auf einer Baustelle, in einer Großküche und da habe ich viele Berufe kennengelernt, die ich später nicht mehr machen wollte.
Auch nicht schlecht, also hast du was fürs Leben mitgekriegt.
Absolut.
Ne? Du bist 64 geboren, musstest du noch eine Verhandlung machen beim Zivildienst?
Ja, ich hatte eine mündliche Verhandlung. Genau, saßen dann drei Leute einem gegenüber und man musste ganz furchtbar problematisch gucken, dass man furchtbare Gewissenskonflikte hat, wenn man mit einer Waffe in der Hand vor einem Russen steht, der gerade ganz furchtbare Dinge tut. Und was macht man dann, wenn man zufällig die Waffe schon in der Hand hat? Und naja.
Den, der einen so blöd fragt, erschießen. Nein, okay.
Darf man nicht sagen.
Darf man auch nicht
wenn
sagen.
Man das Gefühl hat.
Darf, Gehen wir nochmal ein Stückchen zurück.
Vor 1964 weiß ich nicht mehr.
Nein, viel. Das meine ich jetzt nicht. Wie war das dein familiäres Umfeld, in das du hineingeboren wurdest? War da Kunst und Kultur schon auch ein Thema oder ist das was du später für dich entdeckt hast?
Mein Urgroßvater hatte eine Wanderbühne in Bayern, in München, glaube ich. Von dem existieren aber nur noch ein, zwei Fotos, mehr weiß ich nicht, und von seinen, Angestellten oder so. Dann meine Eltern haben sich auch beim Theaterspielen kennengelernt, sind aber beide nicht am Theater geblieben, sondern meine Mama war Sekretärin, mein Vater hat dann sich auch von der Musik verabschiedet und hat Kaufmann gemacht.
Okay, aber beide hatten mal ursprünglich ein bisschen Theater gespielt,
gespielt
in der Jugend oder so.
Genau.
So Schultheater oder so.
Oder? Nö, das war schon professionell. Ja, ich war professionell nicht. Nee, also das war schon eher aus Liebe denn für Geld.
Hm, okay. Warst du ein Klassenclown?
Absolut. Ja, ja. Ich habe, als es noch darauf ankam, ist man als Klassenclown noch gerne zum Klassensprecher gewählt worden. Später, als es dann um politisches Engagement ging, war ich kein Klassensprecher mehr. Ja, es gibt ja so die Phasen. Manchmal sind die besonders gut im Sport sind, die Klassensprecher geworden, dann die Klassenclowns und danach die in der Schülermitverwaltung mitgemacht haben.
Hast du da schon entdeckt, dass du so ein bisschen Talent hättest? Oder wie und warum hat sich dann eigentlich ein Wunsch entwickelt, Schauspieler zu werden?
Also ich habe schon in der 5. Klasse, musste ich mal beim Krippenspiel die Maria geben. Mein großer Bruder war Josef. Mein kleiner Bruder, der gerade frisch geboren war, war das Jesuskind. Also es war auch meine erste Frauenrolle, die Maria. Und dann später in
das
der 5.
Geprägt,
Klasse.
Ne? Bitte? Das hat geprägt.
Ja, furchtbar. Als wenn es jemand wüsste. Ich spiele jetzt nicht wirklich so gerne Frau. Also es ist nicht mein Anliegen, eine Frau zu spielen, aber es scheint mir zu liegen.
Es war das Debüt, ne?
Absolut.
Wie ging es dann weiter? Also nach dem Krippenspiel?
In der 5. Klasse im Gymnasium hat der Deutschlehrer ein Kind gebraucht für Peter Hacks Aristophanes der Frieden. Und da durfte ich dann mit Tarnklamotten und einem Maschinengewehr auf die Bühne rennen, ein Lied singen und Text sprechen. Und das hat mir schon einen Heidenspaß gemacht. Da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Und dann bin ich auch beim Schultheater geblieben, bis ich irgendwann mal eine Hauptrolle spielen durfte. Aber es war für mich nie die Idee, mit Schauspielerei wirklich Geld zu verdienen. Ich wusste nicht, dass es ein Beruf ist. Ich dachte, das ist nur Spaß.
Das ist nur Spaß.
Ja, ja. Ich habe nicht gewusst, dass es professionelles Theater gibt. Dass es Schauspieler gibt, die davon leben können. Das wusste ich nicht. Und das mit dem Leben können ist auch nochmal so eine Sache.
Ja, das ist, glaube ich, bei vielen Künstlern so eine Sache.
Ne? Absolut.
Ja. Aber man hat sich ja dann irgendwann dazu entschieden. Aber was wolltest du denn werden? Also so zum Leben? Hast du irgendeine Idee gehabt?
Ich hatte viele Ideen, aber nichts Konkretes. Ich habe mal angefangen, Psychologie zu studieren, ein Jahr lang. Ich war mal als Architekturstudent eingeschrieben und das hat mich aber alles nicht wirklich glücklich gemacht. Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen. Das war während des Zivildienstes, dass man mit der Schauspielerei auch Geld verdienen kann, dass es tatsächlich ein Beruf ist. Dann habe ich mir die Blätter zur Berufskunde bestellt und da stand dann drin, was man alles als Schauspieler machen kann, zum Beispiel auch Grabredner. Und da dachte ich, na, ist ja doch ein vielseitiger Beruf, versuch's es mal damit.
Stand das da ernsthaft drin?
Das stand da drin, Grabredner.
Als Schauspieler?
Ja.
Aber da muss man ein guter Schauspieler sein, ne? Weil man kannte ja den vielleicht gar nicht, der da jetzt gerade begraben wird und
nee, wahrscheinlich muss dann man
ganz traurig sein.
Traurig gucken, nicht lachen, wenn andere Leute Witze machen.
Ja. Und das dem Klassenclown.
Ja. Oh. Also ich, so Werbung, das stand da auch. Da standen einige Sachen drin, was man machen kann.
Und du dachtest irgendwie, das ist schick, das könnte ich mir vorstellen.
Ich dachte, wenn es die Blätter zur Berufskunde Schauspieler, Schauspielerin gibt, dann ist es ein anerkannter Beruf und dann kann ich es probieren.
Mhm. Okay. Hast du da nur an Theater gedacht oder hast du auch an Film gedacht damals?
Komischerweise nur an Theater.
Nur an Film. Theater.
Also damals gab es ja auch noch nicht diese Soaps. Wenn wir sonntags mal Fernsehen gucken durften, dann waren das tschechische Märchen.
Ach du, ich meine doch jetzt nicht die Soaps. Ich meine großes Hollywood-Kino. Weißt du so?
Nee, an sowas habe ich nie gedacht.
So Ben Hur.
Nee, gar nicht. Das eine hatte für mich mit dem anderen noch gar nichts zu tun.
War das keine Schauspielerei?
Das möchte ich so nicht sagen, aber das war nicht das, was ich kannte, das, was ich ausprobiert hatte als Kind.
Und hast du dann später mal über Film nachgedacht? Also wie es dann schon tatsächlich ein Beruf wurde?
Ich habe während der Schauspielschule, ich war in Mainz auf der Schauspielschule, da ist ja der Hessische Rundfunk ums Eck in Frankfurt, da ist in Mainz gibt es den Südwestfunk.
Die Mainzelmännchen.
Das ZDF, genau, und für die habe ich ein bisschen was gemacht und habe mich auch immer sehr über das Geld gefreut, fand es aber eine sehr, Septische, antiseptische, aseptische, ich weiß nicht. War so ein bisschen zu clean für mich. Es gibt danach keinen Applaus, man kann nicht wirklich proben, man steht immer unter Zeitdruck, du hast so eine Uhr, die vor dir abläuft, wenn du Off-Texte sprechen musst. Und eben wie gesagt, es gibt danach keinen Applaus und wenn ich hier am Abend von der Bühne runtergehe, dann weiß ich, was ich gemacht habe, weil die Leute klatschen oder Buh rufen.
Was hast du da genau gemacht? Also hast du da irgendwie geschauspielert für irgendwelche Soaps oder Synchronsprechen gemacht oder was hast du da
getan? In Frankfurt habe ich bei einem kleinen Film für den Hessischen Rundfunk mitgemacht, da habe ich einen Schauspieler gespielt, weil ein Mord im Theater passiert ist und ich war einer von den Schauspielern, die dann sagen mussten, der ist heute mit dem Auto gekommen und der war heute den ganzen Tag noch nicht da oder ich weiß, es war eine sehr, sehr kleine Rolle und ich war noch lange nicht zufrieden, da war die Szene schon im Kasten. Und ich habe lange gewartet, 2 Tage ungefähr. Das Catering war sehr gut, also wir haben gut gegessen, wir haben uns unterhalten und es gab viel Geld hinterher, aber berühmt geworden bin ich damit nicht.
War es da nicht irgendwie? Nee. Ja.
Der absurde Mord hieß der Film. Vielleicht kommt er ja nochmal in Wiederholung und sieht man mich in ganz jung im Hintergrund einmal mit einem Bild, wo ich einen großen Apfel vor dem Gesicht habe, weil es nach absurden Bildern choreografiert wurde, so ein bisschen der ganze Film.
Okay. Das war dann, damit hatte sich dann deine Filmkarriere.
Naja, ich habe mich später nochmal beworben, nachdem ich 12 Jahre in Hannover war. Nein, lass mich lügen. Ich war ungefähr 8 Jahre in Hannover an der Landesbühne und dann hat mir das gereicht und dann habe ich versucht, an Film zu kommen, weil ich dachte, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Und das hat aber gar nicht geklappt. Bis auf so einen kleinen XY ungelöst, so einen Film, wo ich mit einer Pistole eine blonde Frau in ein Waschbecken drücken durfte. Das hat Spaß gemacht. Aber das war jetzt auch nicht wirklich was zum berühmt oder reich werden.
Okay. Gut, so viel also zum Thema Film bei dir. Gunter Nickles, heute bei uns zu Gast. Ich würde sagen, jetzt spielen wir nochmal Musik. Du hast Musik mitgebracht und wir haben gesagt, wir machen das ganz lustig, nämlich ich suche einfach hier eine Zahl auf der CD aus und du musst mir dann erklären, warum dazu. Ich habe die Zahl Nummer 4 ausgesucht. Jetzt muss er erstmal gucken, was es ist. Was ist es denn?
You sexy thing, das ist Englisch, von Hot Chocolate.
Und wie bist du da drauf gekommen? Ist das ein Lied über dich oder...
Nö, ich mag das sehr und ich dachte, nimm lauter Lieder, wo du eine kleine Geschichte dazu weißt. Ja. Nämlich diese CD hat sich ein Freund von mir gekauft, der noch keinen CD-Player hatte. Und ich war damals einer der ersten, die einen CD-Player hatten. Und er hat sie sich gekauft und bei mir angehört und sie mir geschenkt, damit er sie bei mir hören kann.
Okay, Hot Chocolate Youth, Sexy Thing. Ja, sowas hat man in den späten 70ern stundenlang getanzt. Drum, ich zieh's jetzt mal runter. Wir sind hier bei der Plattform. Heute mit Gunter Nickles, dem Schauspieler vom Theater Ulm. Und das ist ja, alle 4 Wochen machen wir hier so unsere Theater Ulm, die beste Droge der Stadt, Sondersendung. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Ich glaube, wie lange haben wir an dem Termin jetzt gemacht? Ich glaube, ein halbes Jahr.
Ich schätze, ein halbes Jahr wird es gewesen sein.
Ja. Aber schön, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Du hast dein Schauspielstudium an der Theaterwerkstatt in Mainz gemacht, habe ich gelesen. Hat man dir damals großes Talent bestätigt oder hat dir auch mal jemand zu dir gesagt, komm, lass das doch besser bleiben?
Bleiben lassen sollte ich es nie. Ich setze immer den Kopfhörer wieder ab, der schallert ja furchtbar. Also bleiben lassen sollte ich es nie, aber natürlich muss man in der Schauspielschule mit viel Kritik umgehen lernen, um später im Theaterleben auch mit Kritik leben zu können. Also die haben schon immer, also ich habe schon viel Lob bekommen, ich habe auch viel Kritik bekommen und am Anfang habe ich nicht besonders Hochdeutsch geredet, sondern eben Pfälzisch, obwohl ich dachte, ich spreche Hochdeutsch. Und dann der Sprachlehrer hat dann zu mir gesagt, ach, denkt man das in der Westpfalz? Da hatte der das sofort rausgehört, wo ich herkomme. Und dann, naja, in der Schauspielschule viel Akrobatik, Turnen, Singen, Schauspielen, Szenisches und so. Und viel Kritik, viel Lob. 3 Jahre lang Arbeit.
Wenn wir das jetzt gerade so ansprechen, ich weiß jetzt nicht, wie das heute an den Theaterschulen oder an den Schauspielschulen ist. denkst du, das ist schon auch ein etwas, worauf man den Schauspieler eigentlich auch vorbereiten sollte. Nämlich auch das Umgehen mit der Kritik.
Unbedingt.
Die ist ja manchmal richtig fies, ne?
Ja, ja. Man darf das nie persönlich nehmen. Wenn ein Regisseur zu dir sagt, ich glaube dir kein Wort, dann darfst du jetzt nicht heulend von der Bühne rennen, sondern musst konstruktiv überlegen, ja, woran liegt's denn? Mhm. Weiß ich nicht, was ich da sage? Oder liegt es daran, dass ich die Figur noch nicht gefunden habe?
Hm. Also. Ja, es gibt ja auch, das ist eine Erfahrung, die du wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch gemacht hast. Ich glaube, die macht jeder Künstler, auch diese unwahrscheinlich netten Menschen von der Presse, die immer meinen, dass sie einen dann den Grund und Boden schreiben können. Obwohl man selber der Meinung war, dass das eigentlich ein gutes Stück war.
Naja, ich sitze ja jetzt gerade bei der Presse, weißt du? Ich finde die eigentlich schon immer alle ganz nett.
Oh, das heißt... Okay, ich frage jetzt nicht weiter.
Ich lasse das Thema. Manchmal wundert es einen. Manchmal spielst du Stücke und denkst, was ist das denn für ein Mist? Und die Leute sind begeistert. Mhm. Und manchmal denkst du, oh, wie geil war ich denn heute Abend? Und alle sagen, na, das war nix. Also das subjektive Empfinden ist oft ganz anders als das, was die Leute sehen. Und auch damit musst du leben. Also dass du denkst, du bist ganz toll und die Leute sagen, nee, das war nix. Das muss man erstmal akzeptieren, dass die eigene Wahrnehmung anders ist als das, was die Zuschauer sehen.
Aber du bist jetzt inzwischen schon seit vielen Jahren dabei und hast es langsam gelernt oder erwischst dich manchmal auch noch? So, dass du dann eine Kritik liest und denkst, was für eine
Oft. Also es gibt schon Kritiken, wo ich denke, naja, hat er das Stück gesehen oder hat er überhaupt nicht gesehen, was wir wollten. Aber oft ist es so, auch bei schlechter Kritik denke ich, naja gut, man kann das so sehen. Ich sehe es zum Glück nicht so, weil ich mitspiele und immer versuche, das Beste draus zu machen. Aber oft denke ich auch, ja, ist eine Sichtweise. Blöd ist es für mich, wenn die Kritiker das nicht als ihre Sichtweise schreiben, sondern als das Stück ist schlecht und nicht, ich finde es schlecht.
Wahrheit ist es. Genau. Die Wahrheit. Okay. Du warst dann unter anderem nach Mainz auch in Wiesbaden und in Hannover. Sind das in der Rückschau positive Erinnerungen oder gab es auch mal eine Stadt, die du ziemlich gerne wieder verlassen hast?
Nö, ich war in jeder Stadt gern. Ich hatte die meisten Schwierigkeiten, ihr mögt mich jetzt steinigen, aber mit Ulm.
Ja.
Ja, ja.
Okay.
Also es ist schon, die schwäbische Mentalität ist anders als in anderen Städten. So, ich habe erst in Mainz gespielt, dann in Wiesbaden, dann habe ich in Frankfurt gespielt und war da mit dem Tourneetheater unterwegs. Und dann war ich lange Jahre in Hannover und habe das sehr, am Anfang habe ich gedacht, oh, wie spröde sind die denn, aber später habe ich sehr geliebt. Und ich habe besonders geliebt, dass die so rücksichtsvoll mit den Fahrradfahrern umgegangen sind. Als ich dann hier nach Ulm kam, habe ich gedacht, ach Gott, du wirst ja jeden Tag wenigstens ein, zwei Mal überfahren. Also es liegt möglicherweise an den Bergen und dass hier nicht so viele Leute mit den Fahrrädern unterwegs sind wie in Hannover, aber so rechts vor links bleibt, sage ich jetzt mal.
Obwohl man in Ulm an ziemlich vielen Einbahnstraßen als Fahrradfahrer entgegensetzt fahren darf.
Sag das mal den Autofahrern.
Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, dass das meistens die Fahrradfahrer wissen, aber die Autofahrer nicht wirklich wissen wollen.
Und dann ist auch noch die Frage, zählt dann immer noch rechts vor links, wenn die Autofahrer, die aus den Seitenstraßen auf diese Einbahnstraße kommen, nur in die eine Richtung gucken, weil sie nicht wissen, dass Fahrradfahrer von links kommen können? Oder, also es ist kompliziert. Und aber gucken hilft immer. Also wenn ich irgendwie was zu sagen hätte hier, guckt, macht die Augen auf, guckt nach links und nach rechts. Oft sind auf dem Bürgersteig Fahrräder unterwegs, weil der Bürgersteig für Fahrräder freigegeben ist.
Okay, das war eine Ansage.
Du fährst
ja noch Fahrrad, ne?
Ich fahre jeden Tag 20 bis 40 Kilometer. Mhm. Ich wohne in Blaustein, Arneck, und komme mit dem Fahrrad in die Stadt.
Wow. Das ist Fitnessprogramm.
Ja, leider nimmt man nicht am Bauch ab.
Aber man baut Muskeln auf. Ich habe mir sagen lassen, das ist das Ding, wenn man anfängt Fitness zu machen, das hat man das Gefühl, dass man nicht abnimmt, weil man erstmal Muskeln aufbaut und die ja auch wiegen.
Das wird sein.
Das
hilft mir jetzt sehr. Vielen Dank.
Wollte einfach nett sein jetzt. Sag mal, gab es in der Zeit, in der du gab es in der Zeit vor Ulm auch mal eine Rolle, der du jetzt in Ulm mal wieder begegnet bist? Du bist ja jetzt nun 10 Jahre da. Oder gibt es überhaupt Rollen, die du schon mehrfach gespielt hast?
Ich habe im Sommernachtstraum schon einige Male mitgespielt. Schon bevor ich nach Ulm kam, zweimal oder dreimal. Immer den Zettel und dann in Ulm den... Der... Ist das der, der die Tisbe spielt? Ja, wieder eine Frauenrolle.
Ah.
Ja, einer von den Handwerkern. Ja,
jetzt kommen wir langsam an den Kern der Sache. Also du,
Ich bin doch eigentlich als Frau eingekauft, genau. Ja, das ist mir öfter begegnet und es ist auch lustig dann zu sehen, wie unterschiedlich das gemacht wird. In Hannover habe ich es zweimal als Schauspiel und einmal als Musical gemacht mit Heinz-Rudolf Kunze und hier dann in Ulm mit großer Bühnenmaschinerie und naja, viel Aufwand.
Mit Heinz-Rudolf Kunze, interessanter Zeitgenosse.
Nicht,
absolut. Nicht ganz unumstritten in der Pop- und Rock-Szene, weil er ja immer so ganz eigene Ansichten hat.
Über die Ansichten weiß ich nichts und ich habe ihn auch nie wirklich gerne gehört, außer Dein ist mein ganzes Herz, kannte ich auch nichts. Aber er hat dann ein Konzert gegeben mit uns, die wir in diesem Musical mitgemacht haben und der ist nicht ohne Grund so lange im Geschäft. Der hat eine Energie, wenn der auf die Bühne geht. Und wenn der singt, du bist, das flasht dich weg, wirklich. Es ist unglaublich, was so alte Barden, Rocker so richtig noch können. Das ist
jetzt Hammer. Hast du mir, glaube ich, vorher verraten, jetzt schmeiße ich den Plan über den Haufen, dass du ein Stück aus diesem Musical, glaube ich, sogar hast, dabei mitgebracht hast.
Da sind zwei Stücke dabei.
Mit Heinz Rudolf Kunze.
Ein schönes, Sommernachtstraum heißt es, und eins, wo ich mitsinge, Bottichstraum.
Ja, ich glaube, dann sollten wir aber schon das hören, wo du mitsingst, oder?
Oder traust du dich nicht?
Also, nee, ich sitze auf der falschen Seite vom Tresen, weißt du, da kannst du einfach drücken und mach mal.
Nein, das Problem ist ja das, dass du den Zettel hast, wo die Nummern draufstehen.
16.
Dann kannst du ja einfach auch bestimmen, du kannst mir jetzt alles erzählen.
Nee, drück mal auf 16.
Also meine Kinder haben es geliebt, die haben ja immer gesagt, ich möchte Papa singt hören, ich möchte Papa singt hören.
Also Papa singt jetzt.
Genau.
Da Hals im Hintergrund. Ja, das war jetzt einfach auch eine Episode aus deinem Leben. Zusammen mit Heinz-Rudolf Kunze auf der Bühne. Wir hatten es gerade so, während die Mikros ausgeschaltet waren, gesagt, also manchmal ist es halt so, man findet jemanden vielleicht gar nicht so toll, aber wenn einen dann was Gemeinsames verbindet, dann passt das schon. Gunter Nichols ist heute bei uns in der Reihe Die beste Droge der Stadt, in der wir regelmäßig Gäste aus dem Ulmer Theater bei uns im Studio haben zu Gast. Gunter, du bist 2003 am Ulmer Theater gelandet. Wie kam es eigentlich dazu? Hast du eine Stellenausschreibung irgendwo gelesen oder hat jetzt jemand geflüstert gesagt, du, Ulm ist ganz toll, komm da mal hin?
Naja, die wollten mich in Hannover erstmal gar nicht gehen lassen. Aber ich habe in Hannover noch mehr gearbeitet als hier in Ulm. Und meine damalige Freundin, spätere Frau, hat ein Kind bekommen mit mir zusammen und ich habe einfach viel zu wenig Zeit zu Hause verbracht. Als der Noah auf der Welt war, wollte ich einfach ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringen und dann musste ich in Hannover, ich habe dann mit dem damaligen Intendanten von Hannover gesprochen, er hat gesagt, Gunter, wenn du was findest, geh ruhig, ich verstehe das, dass du hier zu viel arbeitest und dann habe ich mich umgetan und mich beworben. Damals haben meine Eltern noch gelebt in Kaiserslautern und die Eltern meiner Frau in München, da habe ich mich in Süddeutschland beworben, obwohl ich mal sagte, nie wieder Baden-Württemberg. Ich hatte meine Freundin aus Heilbronn, wo es nicht so toll lief, deswegen habe ich gedacht, die sind alle so. Und ich habe dann ein Vorsprechen in Ulm bekommen und in Augsburg und in Ulm hat es geklappt und das lag genau zwischen Kaiserslautern und München, also großartig.
Was hast du vorgesprochen, weißt du das noch?
Nee, weiß ich leider nicht mehr. Ich habe gerade in Hannover irgendwie zwei, drei große Sachen gespielt. Ich glaube von Jasmina Reza Kunst. Da gibt es eine lustige Rolle, den Yvonne, also auch eine sehr komische Rolle. Und das habe ich, glaube ich, vorgesprochen. Und was ich auf alle Fälle vorgesprochen habe, war ein Stück von Tancred Dorst, Merlin oder Das wüste Land. Das liebe ich sehr und da ist eine Rolle drin, Mordred. Das ist immer schwierig bei den Vorsprechen, dass man alleine ist, obwohl man gerne, einen Dialog vorspricht. Wer redet schon den ganzen Tag mit sich selbst? Und dieser Mordred hat eine Szene, wo er mit einem Engel spricht, den aber keiner sehen kann. Beziehungsweise alle sehen ihn außer ihm. Also die ganzen Zuschauer sehen ihn. In den Regieanweisungen steht dann, ein riesiger Engel steht hinter ihm und er spricht mit ihm, aber er kann ihn nicht sehen. Das heißt, da kannst du mit jemandem sprechen, den du nicht siehst und es ist nicht mehr nur ein Monolog, sondern eine ganz spannende Geschichte.
Und damit hast du dich beworben, bist dann tatsächlich hier gelandet. Damals war noch ein anderer Intendant hier am Start.
Ansgar Haag war damals noch da.
Genau.
Und Wolfgang Hagemann hat mich eingeladen und dann auch engagiert.
Jetzt bist du einer der wenigen Schauspieler, die den Intendantenwechsel mitgemacht haben, beziehungsweise bist einer der Schauspieler, die inzwischen am längsten zum Ensemble gehören. Ist es eigentlich ja, Intendantenwechsel sind ja meistens auch ein bisschen Schauspielerwechsel. Womit hast du Andreas von Stutnitz überzeugt, dass er dich übernimmt?
Er hat vorher ein paar Sachen geguckt in Ulm und scheine ich ihm gefallen zu haben.
Was hat er gesehen?
Was lief denn da von Peer Gynt Lies, das der Klöpfer inszeniert hatte, und da habe ich einen Pfarrer gespielt, der mir wohl auch gelegen hat. Ich weiß nicht, was er alles gesehen hat.
Hm. Aber auf jeden Fall hat es gepasst. Hat er auf die Schulter geklopft und gesagt,
Glück gehabt.
Du bleibst da.
Nö, hat er gar nicht gesagt. Ich bin einfach nicht gekündigt worden. Und am Anfang, es ist ja so, wenn fremde Leute kommen, kennt man sich noch nicht und fremdelt so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wir haben uns erst nach einer ganzen Weile unterhalten.
Mhm. Okay, und dann hat es gepasst.
Ja, sehr. Also wenn Andreas inszeniert, ist er großartig.
Okay. Weißt du eigentlich, wie viele verschiedene Rollen du in Ulm schon gespielt hast? Oder ungefähr eine Vorstellung davon?
Nee, weiß ich nicht, aber wir können ja mal zusammen hochrechnen. Wenn so 6, 7 Premieren pro Jahr sind, mal 10 ist 60, 70.
Ja, ich habe auf der Homepage nachgeguckt und da steht ja dann nur ein Auszug. Mhm. Ist extra explizit so geschrieben und da bin ich dann auch schon überflogen, glaube ich, auf 40 oder so gekommen. Also von daher, und es sind wohl noch mehr. Dein unbestrittenes Talent, finde ich, also ich habe dich jetzt auch in wahnsinnig vielen verschiedenen Rollen schon gesehen, liegt in der Tatsache, dass man dir sowohl die ernsten, finde ich, wie auch die komödiantischen Rollen problemlos abnimmt. Und der Meinung bin ich nicht alleine, das haben viele Leute schon gesagt. Du bist ständig wechselnd in Komödien, also auch in Dramen zu erleben. Wie viel würde dir fehlen, wenn du eines der beiden Fächer für längere Zeit nicht mehr spielen könntest, durftest?
Gott, was du für Fragen stellst. Das ist ja zum Glück nicht so. Zum Glück sind wir an einem Theater, wo beides ständig läuft. Wenn mich jemand vor diese Frage stellt, dann müsste ich erstmal eine ganze Weile drüber nachdenken. Aber ich glaube, ich spiele lieber Komödien. Lass damit Antwort genug sein.
Ja, damit bin ich vollkommen
zufrieden. Ich mag das sehr, wenn die Leute über mich lachen und wenn ich die zum Lachen bringe und wenn die am Abend aus dem Theater gehen und denken, na, das war aber mal nett.
Ich habe dich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, witzigerweise, es gab noch in der alten Intendantenzeit einen Abend, von dem witzigerweise der Titel Die beste Droge der Stadt, so wie unsere Reihe heißt, auch stammt, nämlich Dopium. Es war damals ein völlig verrückter Abend im Podium, in dem Ariane Müller war da immer sehr häufig mit dabei mit ihren Bandleuten und auch ihr habt da immer ein bisschen die Sau rausgelassen. Kennst dich, da habe ich dich auch ein paar Mal erlebt. Das hat, glaube ich, ziemlich Spaß gemacht, oder?
Das Großartige daran war, dass die Regieassistenten, besonders Michael Sommer, da versucht haben, Schauspiel, Ballett und Oper zusammenzukriegen. Und da hast du einfach die Leute anders kennengelernt. Und das hat sich fortgepflanzt. Dieser Kontakt zwischen den Sparten in Ulm hat sich fortgepflanzt bis heute.
Also das war schon auch so Nährboden dann für zukünftige
absolut,
Sachen.
Absolut, ja. Um so Grenzen abzubauen. Um zu sehen, ach, das sind auch Menschen, die da tanzen oder die singen. Die singen nicht nur, sondern können auch normal reden.
Ich kann mich auch zum Beispiel an eine Szene erinnern, wie ein Tenor war es, glaube ich. Es war, glaube ich, Bestandteil des Ring der Nibelungen in drei Teile an drei verschiedenen Abend einfach auf Rollschuhen im Kreis rumgefahren ist und die Arie gesungen hat. Also sowas war dann einfach durchgeknallt. Das hat man anders nicht erlebt. Und das hatte schon sehr viel Charme, ne?
Hatte es. Es hat Spaß gemacht auch. Es war zwar auch immer Arbeit, weil es zusätzlich dazu kam, aber die Aufführungen haben schon Spaß gemacht.
Ihr habt das ja, glaube ich, alle 2 Wochen, glaube ich sogar, kam was Neues.
Naja, zum Glück sind wir mehr als ein Schauspieler. Naja, das heißt, ich war da nicht alle 2 Wochen dran.
Ja, klar. Gibt es ein Stück in den vergangenen 10 Jahren, von dem du heute sagst, das war ein kompletter Blödsinn, das hätten sie sich echt sparen können?
Das würde ich jetzt hier nicht sagen, aber was ich sagen kann, ist mein Lieblingsstück bisher war Cyrano de Bergerac.
Also der Umkehrschluss jetzt.
Genau.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.
Da habe ich aber Glück gehabt. Also Cyrano de Bergerac, schon als Kind habe ich diese Story geliebt. Es gab mal einen Donald Duck Comic, wo er von allen Leuten fertig gemacht wurde wegen seinem langen Schnabel. Und der hat dann auch irgendwie Texte aus Cyrano de Bergerac zitiert. Mhm. Und das habe ich großartig gefunden. Ich habe dann, als ich irgendwann mal beschlossen hatte, Schauspieler zu werden, auch Cyrano de Bergerac auswendig gelernt und so einen Anfangsmonolog. Und als es dann hier in Ulm auf mich zukam, habe ich gedacht, na großartig, genau das Richtige. Da ist nämlich die Komik und die Dramatik gepaart. Mhm, also da ist beides drin. Ein Mensch, über den die Leute lachen, aber der furchtbar leidet.
Mhm. Wen hattest du da ein Vorbild für die Darstellung dieses Cyrano? Weil man hat ja, da gibt es ja große filmische Vorbilder auch. wurde ja häufig verfilmt. Ja,
die mag es geben, aber ich hatte immer mich als Vorbild für den Cyrano de Bergerac, weil diese Story kennt jeder. Du bist in irgendein Mädchen verknallt, also ich meine, alle, die schon mal in der Pubertät waren, wissen das vielleicht.
Waren die meisten, ne?
Ich hoffe. Also du bist in irgendein Mädchen verknallt, aber die ist genauso alt wie du, aber schon viel erwachsener, weil du 16 bist und sie ist auch 16, aber eben Mädchen sind ein bisschen schneller und du hast Pickel und einen Oberlippenschneuz, weil er halt schon mal wächst und du fühlst dich total hässlich, so wie Cyrano sich hässlich gefühlt hat mit seiner langen Nase und traust dich da nicht wirklich ran und machst dieses und jenes und leidest furchtbar. Also das ist eine Lebensgeschichte. Es ist ein großartiges Stück.
Ihr habt Cyrano im Open Air.
Genau, das war oben auf der Wilhelmsburg vor 2 Jahren.
Gespielt.
Kann ich gleich Werbung machen für diese Spielzeit nach alle 2 Jahre. Dieses Jahr kommt Herr auf die Wilhelmsburg und der Hauptmann von Köpenick.
Ich glaube, bei Herr muss man sich sogar schon ziemlich ranhalten, dass man Tickets kriegt. Ne? Ich glaube, das läuft ziemlich gut. Hatte damals zumindest schon beim letzten...
Wenn du das sagst, ich hoffe, ich komme kostenlos rein.
Oh, meinst du, darfst auch angucken?
Ich hoffe. Ich bin nicht besetzt in Herr.
In Herr nicht und im Hauptmann?
Im Hauptmann bin ich drin, ja.
Bist du der Hauptmann?
Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Ich weiß nicht, wie offen das schon ist, aber ich weiß, wer den Hauptmann spielt.
Okay, ja gut.
Also ich bin's nicht. Ich spiele den Bürgermeister.
Auch?
Eine ganz lustige Rolle, ja.
Du magst lustige Rollen.
Ich liebe lustige Sachen, ja.
Gibt es eigentlich eine Rolle, die du gern mal spielen würdest, aber noch nie Gelegenheit dazu hattest?
So ein richtiges Arschloch vielleicht, ja.
So, fällt dir da ein Stück ein?
Alle sagen, ja. Also tatsächlich, Cyrano de Bergerac war schon immer mein Traum. Ich habe eigentlich viele Rollen von denen, die ich schon spielen durfte, also viele, viele Rollen von denen ich dachte, ach, das möchtest du unbedingt mal machen, die habe ich schon spielen dürfen. Oder den Jack Lemmon-Part in Manche mögen's heiß, großartig. Den fand ich auch als Jack Lemmon, das ist einer der Gründe, weshalb ich Schauspieler geworden bin. Und als ich dann hier in Sugar die Daphne geben durfte, da war ich dankbar. Wirklich dankbar.
So, ich würde sagen, jetzt spielen wir wieder ein bisschen Musik. Dankbar, das war jetzt...
Wo wir gerade bei Cyrano waren, hier spielt doch mal von Sting Roxanne, genau. Weil das war nämlich die Musik und die Frau, in die sich Cyrano unsterblich verliebt hat.
Ich glaube, das ist die Nummer 10, ne?
Ja,
10. Ja. Roxanne live. Wir haben gesagt, das muss aus dem Bring on the Night Album sein von Sting und du hattest es unter anderem dir zugelegt wegen der Rolle
Cyrano de Bergerac,
genau. Vom Cyrano. Ganz andere Rolle, die du letztes Jahr gespielt hast und da habe ich auf diese Frage mich schon die ganze Zeit gefreut, dass ich sie dich mal fragen darf, wenn ich endlich die Möglichkeit dazu habe. Du hast nämlich letztes Jahr hast du den Generalfeldmarschall Rommel gespielt. Eine sehr umstrittene historische Figur. Ich habe mir gedacht, wenn man den Nero spielt, kann man ihn eigentlich spielen, wie man will. Der entweder lachhaft oder man kann ihn ernst spielen. Aber wenn man denn einen der Nazi-Spitzen, an den Wüstenfuchs spielt, dann muss man ja ganz anders damit umgehen. Wie hast du dich eigentlich auf so eine Rolle vorbereitet? Wie bist du da rangegangen?
Ja, schwierige Sache. Als ich nach Ulm kam, habe ich gedacht, sowas, da benennen die eine Kaserne und eine Straße nach einem Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Habe ich mich sehr gewundert. Ich habe mich dann natürlich mit der Vita von Rommel beschäftigt und ich wohne ja jetzt in Arneck, in Blaustein. Wir ziehen bald wieder in die Stadt um, wenn alles gut läuft. Aber da ist in Herrling ja auch das Grab von Erwin Rommel. Als ich wusste, ich spiele ihn, bin ich da extra hingefahren, habe mir das Grab angeschaut. Dann bin ich da hingefahren, wo er diese Tablette genommen hat, um zu sterben. Und das ist schon spannend, eine Figur zu spielen, die tatsächlich gelebt hat. Und ja, ich glaube, wir können schlecht urteilen über Menschen, die in einer Zeit groß geworden sind, die ganz entfernt von dem ist, was wir heute leben dürfen. Und ich bin absolut kein Freund von Rommel, weil er überhaupt schon einen Beruf gewählt hat, der mit dem Töten von Menschen zusammenhängt. Ich habe Zivildienst gemacht, zum Beispiel. Ich bin eigentlich kein besonders guter Soldat. Und ich musste auch echt eine ganze Weile, also die Hauptaugenmerk vom Regisseur war oft meine Haltung. Er hat gemeint, ich würde im Stehen aussehen, als würde ich sitzen. Also.
Du hast nicht den Soldat drauf?
Nein, absolut nicht. Ich habe die ersten Wochen nur mit Muskelkater gespielt, weil ich die Backen so zusammengekniffen habe. Also es war echt eine körperliche Herausforderung für mich, diesen Rommel zu spielen und so eine unbewegte, steife Natur zu geben. Das liegt mir eigentlich eher weniger. Aber er ist vor Entscheidungen gestellt worden, Familie oder Beruf. Das ist was uns auch alle angeht. Er ist vor Entscheidungen gestellt worden, bin ich loyal meinem Arbeitgeber gegenüber? Jetzt habe ich schon mal einen scheiß Job, aber mache ich was gegen ihn oder mache ich was für ihn, wo ich einen Eid geleistet habe? Das sind so Sachen, die trotzdem noch innerhalb unseres Erfahrungshorizontes sind.
Das war dann auch einfach deine Herangehensweise zu sagen, ich transportiere das jetzt mal in meine eigene Gedankenwelt so.
Und absolut, ja. Wir müssen, also wenn ich ein Stück spiele, wenn ich eine Rolle anlege, dann gucke ich immer, was kann ich da aus mir an Erfahrungen mitbringen oder was bringt mir das Stück auch an Erfahrungen für mein Leben?
Jetzt bin ich ganz gemein, weil wenn du das so sagst, dann sage ich jetzt, so, und dann gehen wir jetzt mal zum Herrengedeck. Säufst und kiffst du auch so gerne, oder was?
Nein, natürlich nicht. Nein. Wie wir im allerersten Lied ja schon gehört haben, ich bin Jahrgang 1964, das heißt, ich bin jetzt knapp über 30 und die Zeiten sind lange vorbei.
Knapp über 30, schön, hast du es gesagt.
Und Herrengedeck, eine großartige Spaßnummer im Podium in Ulm und noch einmal auf der großen Bühne, wo es vielleicht noch Karten gibt, wenn man Glück hat, am Pfingsten. Ja, Ariane Müller hat das gemacht, geschrieben, inszeniert und wir haben lauter lustige deutsche Lieder da drin.
Super, ja. Hatten wir auch dieses Thema hier, war ganz speziell auch
okay,
schon.
Okay, dann sage ich nichts mehr.
Nein, das, naja, wir waren okay. Voll des Lobes. Wir waren voll des Lobes. Ihr habt aber doch jetzt gerade erst die Tage, habt ihr dann nicht schon wieder im Großen Haus gespielt oder? Habe ich
doch,
da was
haben wir, haben wir, haben wir.
Letzte Woche, ja, ne?
Genau.
War das. Und war gut besucht oder?
Ja, von oben siehst du volle Reihen. Das hat mir, ja, also das war nicht leer. Das hat mich schon gefreut.
Okay. Da macht ihr ja dann auch im Großen Haus, macht ihr dann ein bisschen größeres Kino draus.
Absolut. Da kommen dann richtig viele geile Musiker. Ariane bringt ihre komplette Band mit, Friede und so weiter. Matthias darf an die Gitarre, obwohl er auch sehr gut am Schlagzeug ist.
Ja, großartig. Und Ariane zieht dann, glaube ich, mal zur Abwechslung mal andersrum mal Männerklamotten an, ne?
Also Ariane spielt einen Mann, das heißt ja Herrengedeck. Und wir haben eigentlich keine Frau auf der Bühne. Und unser Regieassistent, der sonst Musik macht, spielt einen stummen Mitspieler an einem Spielautomaten. Aber ich verrate jetzt nicht zu viel. Die Leute sollen da nochmal reingehen.
Ist das dann so wie bei Ditschke einer, der
so sieht's aus, genau,
nur sitzt und immer irgendwie vor sich hin
kratzt? Ja, aber er bringt sich dann irgendwann doch ins Spiel ein.
Ja.
Ja.
Gut, schön. Tja. Großes Haus noch?
Noch einmal im Großen Haus.
An
und die im Podium, das Datum weiß ich nicht, Pfingsten irgendwann. Ja. Aber ich kann gucken. Ich habe extra die beiden Leporelli mitgebracht.
Oh, ist doch
wenn
schön.
Das der richtige Plural ist, wann ist Pfingsten, wo ist meine Lesebrille?
Das auch noch. Ja, man wird älter, ne? So knapp über 30.
Tja.
Ja, tja, ja.
Ich suche während der nächsten Musik, okay?
Okay, dann würde ich sagen, dann spielen wir jetzt Musik. Moment, was haben wir rausgesucht? Wir haben gesagt, wir spielen ein Stück. Hattest du
bitte
gesagt?
Du
hast schon was ausgesucht.
Naja, wo wir schon mal Sting hatten, der so eine geile Stimme hat. Lied Nummer 14, Peter Gabriel, hat vor 3 Jahren, 2010, ein neues Album rausgebracht. Und Peter Gabriel ist natürlich auch ein Held meiner Jugend gewesen.
So, das war der Peter Gabriel, hast du jetzt rausgesucht. Wir sind schon fast am Ende, 16:55.
Ja,
war eine ausgesprochen unterhaltsame Stunde. Ich glaube, wir könnten noch viel anderes
reden. Ja, hey, was ich noch alles unterbringen muss. Hallo Mila, hallo Noah, meine Kinder.
Okay, hast du hier mitgetan?
Ja, und also, ich habe auch rausgefunden, wann Herrengedeck Spezial das letzte Mal auf der großen Bühne ist, und zwar am Pfingstenmontag, dem 20. Mai.
Dann hast du gesagt, Premieren stehen auch noch welche an.
Am Freitag ist die Premiere am Ziel, am 19. im Podium unten und die Premiere von Killer Instinct am 25. April im Großen Haus. Auch eine deutschsprachige Uraufführung.
Mittwoch ist das.
Wenn du sagst.
Oder?
Ja, ist 25. ist ein Donnerstag.
Ein Donnerstag.
Donnerstag.
Okay. Gut. Okay. Das war eine Stunde mit Gunter Nickels.
Ja, ich komme auch gerne wieder, wenn du noch Fragen hast.
Ne? Wenn du 20 Jahre da bist, oder?
Nein, okay. Ja,
wer weiß. Das war wieder eine weitere Ausgabe von Die beste Droge der Stadt, Ulmer Theater. Wir haben, glaube ich, noch eine Ausgabe haben wir noch vor uns, dann gehen wir in die Sommerpause. Ihr ja auch. Und danach geht es dann ab an die Wilhelmsburg. Was weißt du sonst noch, was du nächstes Jahr spielen wirst?
Also Wilhelmsburg ist ja noch diese Spielzeit, Sommerpause kommt erst danach. Ja,
stimmt.
Nächste Spielzeit weiß ich schon eine Nummer. Kabarett, da bin ich dabei in einem Musical also und ich darf auch wieder singen.
Ja, okay.
Und ich hoffe, ich spiele diesmal keine Frau.
In diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht.
Rainer, wir sehen uns im Theater.
Du weißt
die Termine.
Definitiv im Theater wieder. Einen haben wir noch, oder? Ein Stück suchen wir noch raus.
Ein Stück? Hey, ja. Von Ariane Müller, Lied Nummer 17.
Nummer 17.
Das habe auch ich gesungen. Großartiger Gunther Niklas. Nein, ich wundere mich, wie gut ich da klinge. Deswegen Nummer 17. Ich werde Sie in Zukunft umfassend informieren.
Okay, und das war Rainer Markus Walter auf der einen Seite und Gunther Niklas auf der anderen. Das war die Plattform am Nachmittag. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und tschüss.
Sie in Zukunft umfassend informieren. Geliebt